Wir sind seit einigen Predigten in der Serie zu dem Geld und dem Geben. Nun, diese Serie ist zum ersten Mal wieder, dass wir über das liebe Geld sprechen in den 6 Jahren, die wir als Gemeinde nun existieren. Und wir haben verschiedene Grundlagen bereits gelegt. Wir haben uns schon angeschaut, dass alles, was in Bezug auf das Geld zu sagen ist, davon abhängt, dass wir wissen, Gott versorgt uns. Gott ist derjenige, der vertrauenswürdig ist in jeder Hinsicht. Nun, wir haben an verschiedenen Stellen schon deutlich gemacht, das große Prinzip Gottes, uns Mittel anzuvertrauen, alle Ressourcen anzuvertrauen, ob es die Zeit ist unseres Lebens, ob es die Kraft ist, die wir haben, ob es die Gaben sind, mit denen er uns beschenkt, oder das Geld, was wir aus all diesem, was er uns schenkt, erwirtschaften. Wir sind Verwalter. Auch das habt ihr in den letzten Wochen öfter gehört. Nun, vor allem aber sehen wir in Gottes Wort, dass das Thema überschrieben wird mit der Wahrheit, Gott gehört alles. Gott gehört alles. In Haggai 2, Vers 8 beschreibt Gott: Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. In diesen Worten macht Gott deutlich, egal welches Volk, egal welche Macht, welche Reichtümer hat oder Möglichkeiten hat, Gott steht darüber. Und er lenkt und er gibt es ihnen und hat es zur Verwalterschaft gegeben. In dieser Serie wollen wir darüber nachdenken, was Gott zum Geld sagt. Und unsere Gewissheit stärken, wie wir richtig umgehen mit diesem so alltäglichen Thema. Wir wollen wissen, dass wir freudig mit diesem Thema umgehen. Ein so wichtiger Bereich unseres Lebens tatsächlich zur Ehre Gottes gelebt wird. Wir sind Verwalter. Das haben wir nun einige Male gehört. Und heute Morgen geht es nicht darum, dass du spenden sollst, sondern es geht um alles, was davor steht. Es geht um deine gesamte Verwalterschaft, bevor du die Freigebigkeit ausübst. Und wir werden viele Texte kurz anschneiden. Wir haben keinen Hauptpredigttext heute Morgen. Es wird viele Fragen am Ende geben, aber wir machen einen Überflug und einen Überblick über 5 Bereiche, die Gott uns gibt und aufzeigt, dass wir darin Verantwortung ausüben mit unseren Mitteln. 5 Verantwortungsbereiche zu unserem Umgang mit Geld, sodass wir Gott ehren. Denn 100% ist Gottes, heißt doch in der Praxis nicht, wir spenden 100%. Nein, das heißt es nicht und es ist auch nicht Gottes Wille. In der letzten Predigt werden wir dann in 5 Wochen über die Prinzipien von Freigebigkeit nachdenken. Vor 2 Jahren kam ein junger Mann zu mir und sagte: Theo, mein Pastor hat mir gesagt, ich darf nicht so viel spenden. Ich habe diese Aussage zum ersten Mal gehört. Mein Pastor hat mir gesagt, ich darf nicht so viel spenden. Was könnte sein Pastor gemeint haben, als er ihm diesen Rat gab? Dieser junge Mann hatte Frau, ich glaube 2 Kinder, wenn ich mich richtig erinnere, eine junge Familie. Haben wir als Gläubige Verantwortungen vor Gott außerhalb der Spende? Ja, natürlich. Und um die geht es heute Morgen. Natürlich sprechen wir viel von den Ausgaben, aber wir werden, so wie die Schrift es tut, auch über die Einnahmen sprechen. Und das ist alles hineingewoben in die Textstellen, die wir uns anschauen. Und einige Nebenschauplätze auch ein wenig beleuchten, die seht ihr im Wochenblatt schon unter den Gliederungspunkten. Ja, immer wenn da das Und-Doppelpunkt steht, dann ist es einfach eine ein kurzer Nebenschauplatz, den wir mit anschauen, während wir uns durch diese fünf Verantwortungen vor der Freigebigkeit durcharbeiten. Nun, wir wollen erneut in Erinnerung rufen, dass Gott betont, wir verdienen Geld durch Arbeit. Das vorrangige Mittel, um Geld zu verdienen, ist Arbeiten. Gott gibt uns Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten sollen wir entwickeln. Mit diesen Fähigkeiten nach 1. Mose 2 sollen wir in dieser Welt herrschen. Und Gott, er ist derjenige, der uns all das gibt und für den wir primär arbeiten. Kolosser 3, er ist unser Hauptarbeitgeber, wenn wir so wollen. Wir werden in der Kolosser-Serie in einigen Monaten dann auch zu Kolosser 3 kommen. Nun, schauen wir uns also diese Verantwortungen vor der Freigebigkeit an. Die erste Verantwortung sind deine persönlichen Bedürfnisse. Sorge für deine persönlichen Bedürfnisse. Wir schlagen 1. Thessalonicher 4 auf und lesen dort die Verse 10 und bis 12. Da wir so viele Texte haben, ja, könnt ihr auch einfach immer auf der Leinwand die Texte mitverfolgen und lesen diese drei Verse, 1. Thessalonicher 4, Vers 10. Paulus schreibt den Thessalonichern dort ab 10b, wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen und eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Der Aufruf von Paulus hier ist, ein stilles Leben zu führen in Vers 11, mit eigenen Händen zu arbeiten in Vers 11 und eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen in Vers 11, damit ihr, Vers 12, anständig wandelt. Stille Arbeit ist das, was er in 2. Thessalonicher 3 dann dazu schreibt. Wir lesen den Text gleich. Stilles Leben, stille Arbeit. Die persönliche Arbeit soll die persönlichen Bedürfnisse stillen. Damit ihr, Vers 12, anständig wandelt. Dieser Begriff anständig, den können wir beschreiben mit geschätzte Arbeit, ordentliche Arbeit, anständige Arbeit, seriöse Arbeit, ehrliche Arbeit. Anständig wandeln. Du könntest also dir die Frage stellen, bei diesem anständig wandeln, anständig arbeiten, kann ich neben dem Fisch auf meinem Auto, der da geklebt ist, auch den Firmennamen meiner Firma mit daneben kleben? Passen die beiden zusammen? Ist das, was ich tue, geschätzt, seriös, ehrlich? Kann ich ein großes T-Shirt tragen, auf dem draufsteht, ich bin Christ und ich mache Folgendes? Und dann deine Arbeit. Und hinten einen großen QR-Code, follow me. Passen die beiden zusammen? Dein Bekenntnis und Zeugnis, Jesus zu lieben und das, was du tust. Anständig wandeln. Es geht so weit, dass wir uns sogar fragen, ja, das haben wir uns auch bei den Predigt-Online-Stellen gefragt, welche Plattformen nutzen wir eigentlich, um die Predigt verfügbar zu machen? Also ist die Plattform, die ich nutze, anständig? Ist das Social Media anständig und seriös? Nun, was ist anständig? Ein paar mehr Anwendungen oder Kriterien finden wir in Römer 13. In Römer 13, Vers 13 heißt es, lasst uns anständig wandeln, wie am Tag. Lasst uns anständig wandeln. Und diese Prinzipien, die wir jetzt aufgelistet finden, die können wir auch auf unsere Arbeit projizieren. Nicht in Schlemmereien, nicht in Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflege das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. In Bezug auf meine Arbeit und meinen Gelderwerb kann ich mir die Fragen stellen, fördere ich mit meiner Arbeit diese unanständigen Dinge oder fördere ich anständige Dinge? Fördere ich Schlemmerei? Fördere ich Trinkgelage? Fördere ich Unzucht? Fördere ich Ausschweifung? Fördere ich Neid? Nun, die Antwort ist nie ein ganz groß, klares Schwarz-Weiß. Ja, alles kann missbraucht werden. Selbst für einen Autohersteller zu arbeiten, kann am Ende Neid hervorrufen. Es ist vielleicht für den Deutschen sogar eins der Hauptziele, ja, sein Auto zu kaufen. Nun, nicht jedem gleich. Das heißt, natürlich müssen wir unterscheiden. Aber ich möchte euch das Prinzip aufzeigen. Paulus sagt, wandelt anständig, arbeitet anständig und wir überlegen, wie wirkt sich das in meinem Arbeitsleben aus? Wo sind die Prinzipien, das anzuwenden, was wir hier sehen? Der zweite Thessalonicher Brief, die Thessalonicher hatten nötig, dass sie das Thema nochmal beleuchtet bekommen. Da schreibt Paulus dann in Kapitel 3, die Verse 10 bis 12. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Wir sehen also hier, deine Arbeit ist Grundlage für deine persönlichen Bedürfnisse. Vers 11, wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Was lehnt Paulus hier ab? Unordnung, wenig Disziplin und unnütze Dinge. Sie nützen zu nichts. Gott hat uns geschaffen, dass wir anderen Menschen nützen. Das bemängelt er. Und sagt in Vers 12, solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Es ist also unsere Verantwortung, mit der Arbeit unser eigenes Brot, das, was wir brauchen, zu verdienen. Wir sollten nicht von Beruf Erbe sein. In dem Sinne, dass ich dann nichts mehr tue, sondern nur noch auf dem Erbe sitze und schlemmere und Unnützes tue. Was war Jesus schon gleich? Bauarbeiter. Er war Zimmerer. Andere übersetzen auch einfach Bauarbeiter. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Kategorie, drin zu sein. Wir sehen in diesen Texten, die Einnahmen kommen aus persönlicher Arbeit. Ich bin beschäftigt, ich treibe keine unnützen Dinge und ich arbeite. Und wenn Gott mehr Erfolg schenkt in deiner Arbeit, dann ist das Ziel des Gläubigen nicht die 8-Stunden-Woche. Schon mal gehört? Oder die 3-Stunden-Woche. Das Ziel des Gläubigen ist, 6 Tage arbeiten und einen Tag ruhen. Und wenn ich mehr Erfolg habe, dann habe ich mehr Verantwortung. Habe ich mehr Verantwortung. Und ich werde weiterhin 6 Tage arbeiten. Nicht unbedingt 6 Tage mit Entlohnung. Das kann ja verschiedene Arbeit sein. Aber Geld verdienen ist Folge von Arbeit und Fleiß und die wird in der Schrift überall deutlich. Wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel erwartet. Das Gleichnis der Talente macht dies deutlich. Nun, eine kleine Fußnote hier. Ich spreche natürlich nicht von Workaholics, von Leuten, die aufs Burnout zusteuern, weil sie andere Lebensbereiche vernachlässigen. Natürlich nicht. Wir kämpfen den Kampf auf allen Fronten mit unserer Beziehung zu Gott. Brauchen wir Zeit und Kraft für unsere Beziehung zu Mitmenschen, für die Beziehungen in der Gemeinde und den Dienst, zu Verwandten, zu Familie, zur persönlichen Familie, Frau und Kindern. Ich meine das unordentliche, feiernde, unnütze Vergeuden von Zeit finden wir in der Schrift nicht. Wir arbeiten für das eigene Brot. Nun, in Epheser 4 spricht Paulus Menschen an, die Diebe waren. Epheser 4, 28, dort schreibt Paulus, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern er bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Auch hier sehen wir neue Aspekte und unterstützende Aspekte für das, was wir schon in Thessalonicher gesehen haben. Was soll dieser Dieb nun tun? Nicht mehr stehlen? Reicht nicht. Sondern er muss jetzt sich mühen. Ihr Lieben, das ist anstrengend. Ja, tatsächlich. Mühen mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er geben kann. Statt zu nehmen, was ihm nicht gehört, soll er nun erarbeiten, was etwas wert ist, um anderen was zu geben und Freigebigkeit zu üben. Wir sehen, dass Mühe und Fleiß gefordert werden. Da kommt ein Name her, da kommt das Geld her. Und was ist die Arbeit, die der Dieb nun tun soll? Gutes erarbeiten. Gutes. Ein anderes Wort für anständig. Was sind Gefahren im Arbeiten? Nun, es gibt verschiedene Gefahren, die wir erkennen in der Arbeitswelt. Neben all dem, was nicht anständig ist, gibt es viele Aspekte, wo es schwer sein kann, durch die Arbeit am Ende Vertrauensverlust zu Leuten zu bekommen, von verschiedenen Vermittlungstätigkeiten, die irgendwie nicht ganz koscher sind, nicht ganz sauber. Die ganzen Aspekte, ja, von Missbrauch deiner Position, Vetternwirtschaft und. Niemand von uns ist vor all dem geschützt. Und wir wollen uns dieser Gefahren bewusst sein. Wenn Menschen unser Leben durchleuchten und unsere Arbeitswelt, werden sie dann sagen, anständig, gut, fleißig. Diese Gefahren der Einnahmen treffen auch auf den geistlichen Dienst zu. Im geistlichen Dienst können wir missbrauchen zur Bereicherung. Eine große Warnung dazu finden wir bei Simon, dem Zauberer in Apostelgeschichte 8. Dort lesen wir von Simon, Apostelgeschichte 8, Vers 18. Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, gebt auch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Was ist der Kern hier bei Simon, dem Zauberer? Er möchte mit Geld die Gabe empfangen, den Heiligen Geist auszusenden. Und die Apostel antworten ihm, dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Auch in geistlichem Dienst und mit geistlichem Anstrich ist die große Frage, wo steht dein Herz? Wo steht dein Herz? Was sind deine Absichten? Und bei Simon war es der Wunsch, sich zu bereichern mit den geistlichen Gaben. Die Gefahren der Einnahmen und der Arbeit sind für jeden von euch unterschiedlich. Und ich möchte dich aufrufen, die Predigt wird hier nicht weitergehen, sondern du bist aufgefordert, für dich selbst zu überlegen, wo sind die roten Linien, die bei mir Anfechtung darstellen? Wo ich darüber nachdenken muss, das Zeugnis Christi nicht zu entehren. Und diese roten Linien sehen anders aus, wenn du ein Schüler bist oder wenn du ein Arbeitgeber bist. Sie sehen anders aus, wenn du selbstständig bist. Sie sehen anders aus, wenn du Vorgesetzter bist, wenn du Managerin eines Haushalts bist. Oder auch, wenn du in einem geistlichen Werk arbeitest. Die roten Linien sehen unterschiedlich aus, aber die Prinzipien sind deutlich und es gibt auch genug Warnungen. Das Erste, was wir gesehen haben, ist, wir sorgen für unsere persönlichen Bedürfnisse. Und mein Geld kommt von persönlicher Arbeit. Nun, ich sagte schon, es bleiben Fragen offen, aber wir gehen zu Punkt 2 über. Punkt 2 ist unsere Verantwortung, Sorge für familiäre und verwandtschaftliche Bedürfnisse. Auch das ist unsere Verantwortung, die die Schrift deutlich macht. Wir sehen in 1. Korinther 7, dass die Männer sich keine Sorge machen sollen und für ihre Ehefrau sorgen sollen. 1. Korinther 7, 32, ich will, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete sorgt um die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Warum keine Sorge machen? Nun, weil der verheiratete Mann sich denken könnte, jetzt muss ich arbeiten und muss mehr Leute versorgen mit dem, was ich erarbeite, und ich habe weniger Zeit, Gott zu dienen. Darum soll sich der Verheiratete keine Sorge machen, sondern für die Familie sorgen. Wir sehen auch in Epheser 6, Vers 4, dass die Väter aufgefordert werden, ihre Kinder zu erziehen. Und die Warnung ist, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Liebe Väter, mangelnde Versorgung eurer Kinder reizt zum Zorn. Es ist Gottes Aufgabe und deine Verwalterschaft, dass du dich um deine Familie sorgst. Wir gehen zügig weiter. In 1. Timotheus 5, Vers 8 geht dieser Kreis noch größer. Dort geht es um die Witwenversorgung. Und Paulus sagt dort der Gemeinde, 1. Timotheus 5, Vers 8, wenn jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Wir sorgen uns um Witwen unserer Verwandtschaft. Das ist der direkte Zusammenhang hier in 1. Timotheus 5. Ja, der Staat übernimmt heute einiges davon, aber die Verantwortung liegt bei uns. Wir sorgen uns, was sagt der Text, um seine Hausgenossen. Also das ist auch ein Bereich deiner Verantwortung, den wir nicht leugnen wollen. Nun, die Pharisäer, sie sind so weit gegangen, dass sie den Leuten gesagt haben, vernachlässige Vater und Mutter, bringen das Geld lieber in den Tempel. Das Zauberwort dafür hieß Korban. Korban heißt für den Tempel geweiht. Und Jesus, er weist hier die Pharisäer in Markus 7 zurecht und unterstützt dadurch, dass wir Vater und Mutter ehren, auch wenn sie Not haben, versorgt zu werden. Auch wenn sie Not haben mit finanziellen Mitteln. Die Leute damals, die Pharisäer, sie haben gesagt, Markus 7, Vers 11, ihr aber lehrt so, wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht Korban, dann, das heißt, zur Weihegabe ist bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte, dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr, irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf, und viele ähnliche Dinge tut ihr. Also nein, nicht spenden, wenn dafür deine Eltern Mangel leiden, sondern um Vater und Mutter sich zu sorgen, ist das, was Jesus bekräftigt. Wir haben gesehen, dass deine Verantwortung ist, persönliche Bedürfnisse zu stillen, die Familie zu versorgen, die Verwandtschaft zu versorgen. Und sehen nun drittens, dass deine Verantwortung ist, deine Steuern dem Staat zu zahlen. Auch das gehört zu unserer ganz normalen Verantwortung. Zahle alle deine Steuern. Römer 13 formuliert Paulus in den Versen 1 bis 7. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen. Nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Nun kommt die Anwendung, eine der Anwendungen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. Die Steuern zahlen wir, damit sie tätig sein können. Es ist also richtig so, dass die Gehälter der Politiker von den Steuern bezahlt werden. Vers 7, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Ich glaube, wir müssen nicht viel mehr dazu sagen. Der Text spricht für sich selbst. Ein Einwand, der häufig kommt, ist, mein Gewissen ist so belastet, wie der Staat hier und da mit den Steuern umgeht, da hinterziehe ich sie lieber und gebe sie ihm nicht. Nein, der Text gibt überhaupt keinen Anlass oder Klammer dafür. Der Staat damals, die Römer, haben garantiert auch nicht das Geld nur für Gottes Ziele verwendet. Und trotzdem zahlt Jesus seine Steuer. Wenn dein Gewissen dich so sehr belastet, dann kannst du immer noch darüber nachdenken, unter eine andere staatliche Autorität zu gehen. Wir nennen das auch Auswandern. Aber ob das wirklich besser wird, zweifeln wir an. Solange du hier bist, zahlst du hier Steuern nach den Gesetzen, die für dich im Speziellen gelten. Nun, Steuern zahlen ist das eine. Kann ich auch Steuern empfangen? Kann ich Zuschüsse empfangen? Darf ich etwas, was der Staat mir anbietet, annehmen? Kann ich Zuschüsse beanspruchen, ist eine kleine Unterkategorie unter diesem Punkt. Wir nehmen die ganze Zeit über Zuschüsse an. Wir nehmen die ganze Zeit über Zuschüsse an. Wenn wir gerade für unsere Missionarin gebetet haben, dann nimmt sie Zuschüsse an. Die Zuschüsse von uns und anderen Gemeinden. Wenn andere Gemeinden uns seit 6 Jahren mit unterstützen in dieser Gründungsphase, dann nehmen wir Zuschüsse an. Wenn du eine Förderung für dein Auto, ich spreche jetzt die an, die ein bisschen reifer sind, das hieß damals Abwrackprämie, in Anspruch genommen hast, hast du Zuschüsse in Anspruch genommen. Wir nehmen Zuschüsse an vielen Stellen an. Aber auch bei Zuschüssen hat die Schrift Prinzipien. Und diese Prinzipien, wahrscheinlich nicht vollumfänglich, aber einige, die ich euch im Überflug mitgeben möchte, sind ein gutes Zeugnis. Auch wenn du Zuschüsse annimmst, musst du ein gutes Zeugnis behalten. In 1. Timotheus 3, 7 formuliert Paulus genau das als Reife, hier in diesem Fall für Älteste. Er muss auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und Fallstricke des Teufels gerät. Das ist Messlatte für Älteste, aber Reife für jeden einzelnen Gläubigen. Ein gutes Zeugnis. Es ist richtig, in 2. Korinther 8, wir werden in der nächsten Predigt mehr darüber reden, dass Überfluss Mangel ausgleichen soll. Genau das tun Zuschüsse. Mangel ausgleichen von denen, die Überfluss haben. In 2. Korinther 8 lesen wir ab Vers 13, sie sollten geben, die Korinther, nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Zu einem gewissen Teil übernimmt der Staat in unserem Land Aspekte davon. Steuern einzunehmen von denen, die Überfluss haben und denen zu geben, die Mangel haben. Wenn der Staat Teile davon übernimmt, genauso wie in der Rente oder in der Witwenversorgung, ist es nicht falsch, diese anzunehmen, aber dein gutes Zeugnis muss bleiben. Der ungerechte Mammon, den wir in Lukas 16 uns schon angeschaut haben, er ist dazu da, dass wir Gott ehren. Nun, die Prinzipien auch bei Zuschüssen bleiben ein gutes Zeugnis. Überfluss soll Mangel ausgleichen und drittens Fleiß statt Faulheit. Zuschüsse und Faulheit gehen nicht Hand in Hand. Die Schrift ist voll von Geboten des Fleißes und ich kann kaum Texte dazu anführen, aber einer der wichtigen Elemente hier ist auch Fleiß für Männer wie Frauen. Auch das wird manchmal missverstanden, dass ältere Frauen nun Müßiggang betreiben könnten oder nicht arbeiten gehen. Nirgends in der Schrift wird das deutlich. Stattdessen spricht Sprüche 31 davon, dass diese Frau in Sprüche 31, Vers 13, sich um Wolle und Flachs kümmert, sie verarbeitet mit willigen Händen. Diese Frau gleicht Handelsschiffen aus der Ferne und bringt ihr Brot herbei. Diese Frau in Vers 15 steht auf, bevor der Morgen graut, gibt ihrem Haus Speise für das Tagwerk der Mägde. Sie trachtet nach einem Acker, erwirbt ihn und vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg an. Diese Frau, sie sieht in Vers 18, dass ihr Erwerb gedeiht. Ihr Licht geht bei Nacht nicht aus. Sie greift nach dem Spinnrocken und ihre Hände fassen die Spindel. Überall ist Fleiß das Kriterium. Auch in der Überlegung, ob ich Zuschüsse annehme. Bin ich fleißig? Bin ich fleißig? Und Sprüche 31 macht deutlich, dass ihre Kinder aus dem Haus sind, sie sind älter, sie loben sie sogar schon. Ja, wir haben Titus 2, aber es ist nicht eine Ausrede, zu Hause zu bleiben und nichts zu tun, unnütze Dinge zu tun. Als viertes, 1, 2, 3, 4, fünftes Prinzip sehen wir, Genügsamkeit muss aufrechterhalten bleiben. Auch bei Zuschüssen. Kalkuliere ohne den Zuschuss. Wer sagt dir, dass dieser Zuschuss nächsten Monat, nächstes Jahr, wenn die Politik wechselt, immer noch verfügbar ist? Kalkuliere auch ohne Zuschuss. Wenn du eine Ausgabe ohne Zuschuss nicht tätigen würdest, dann denk nochmal drüber nach. Denk wirklich darüber nach. In den allermeisten Fällen, denk drüber nach, prüfe und hol dir Rat, ob du diesen Zuschuss wirklich annehmen solltest oder nicht. Es ist keine Schwarz-Weiß-Aussage und Entscheidung, aber ich möchte dich aufrufen, denk nach. Fleiß und Disziplin sind objektiv und nicht für jeden ist das gleiche Umfang und Fähigkeit an Arbeit möglich und genau dafür sind Zuschüsse da. Fleiß heißt, dass du den ganzen Tag arbeitest und nicht einfach wenig arbeitest und den Rest chillst, weil der Zuschuss ja kommt. Nun, wir wissen auch, dass nicht jede Arbeit bezahlt wird, aber wir sind nicht faul. In all dem merken wir, selbst Zuschüsse kommen von Gott. Selbst mit Zuschüssen würden wir Gott ehren und selbst mit Zuschüssen würden wir Gott geben von dem, was er uns gegeben hat. Es ist eine Art des Gebens. Also zusammengefasst kann ich Zuschüsse beanspruchen, behalte ein gutes Zeugnis, Überfluss soll Mangel ausgleichen, achte auf Fleiß, nicht Faulheit und halte die Genügsamkeit aufrecht. Wir haben uns angeschaut, dass unsere Verantwortungen mit dem Geld vor der Freigebigkeit sind, dass du für persönliche Bedürfnisse sorgst, dass du für familiäre und verwandtschaftliche Bedürfnisse sorgst, dass du deine Steuern zahlst und nun viertens, dass du dich freust an den Früchten deiner Arbeit. Auch das ist eine Verantwortung, die wir haben. Wir dürfen und sollen uns freuen an der Ernte. Es ist das Spannungsfeld von Genügsamkeit und Genuss. Genügsamkeit und Genuss. Und auch hier gibt es keine festen Aussagen der Schrift. Es wird einfach gesagt in 1. Timotheus 6, Vers 6, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Oder in Hebräer 13, 5, euer Lebenswandel sei frei von Geld, Liebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist, denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Genügsamkeit ist da, aber auch der Aufruf zum Genuss. In 1. Timotheus 6, 17, nur 10 Verse weiter zu dem Text, den wir gerade gelesen haben, sagt Paulus den Reichen, in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht die Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Wir haben vor einigen Monaten eine Predigt zum Buch Prediger gehört und Thomas Westermann hat uns dort erinnert, es darf auch mal Venti sein. Wir dürfen genießen, alles, was der Herr uns gibt, halten wir mit offenen Händen. Wir klammern uns nicht daran, das ist das Prinzip. Und es ist das Spannungsfeld für jeden Einzelnen auszuloten von Genügsamkeit und Genuss. Und reich werden an guten Werken. Nun ein nächster kleiner Ausflug. Kennt die Bibel Besitz? Sind Christen Kommunisten? Oder dürfen wir Besitz haben? Die Antwort ist nicht schwer. Schon das Gebot, du sollst nicht stehlen, geht davon aus, dass dir etwas gehört, was ich nicht einfach nehmen kann. Robin Hood ist nicht das Vorbild für uns. Besitz ist von Gott mit in seinem ganzen Plan dieser Welt eingebaut. Der ganze Schutz vom Privatbesitz in 2. Mose 21, könnt ihr davon lesen, in 1. Könige 21, sehen wir, dass Gott es regelt und nicht als negativ darstellt. Alles gehört Gott, haben wir am Anfang gesagt, in Haggai 2, im Psalm 50 heißt es auch in Vers 10, Gott sagt, mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Und Gott gibt dir Kraft, Gewinn zu erwerben, Reichtum zu erwerben. In 5. Mose 8 lesen wir Vers 18, so gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Alle Gaben, die wir haben, sind dazu gegeben, dass wir mehr draus machen, als wir bekommen. Der 2 Talente bekommen hat, was sollte er draus machen? 4. Und der 5 hatte, sollte 10 draus machen. Es ist richtig, Gewinn zu machen. Es ist biblisch, es ist Gottes Absicht. Und trotzdem klammern wir uns nicht dran. Und trotzdem sind wir, egal was im Grundbuch steht, bist du nur Pächter von Gottes Grund und Boden. Das ist unsere Haltung. Es ist ein Segen. Wir sehen viele Glaubenspatriarchen im Alten Testament, die reich waren, Abraham, Hiob, David, Salomo. Aber sind die Weisen, sind die Gläubigen immer reich? Nein, auch das nicht. Und die Sprüche sind nicht Verheißungen, auf die du dein Leben baust, sondern sind grundlegende Prinzipien. Normalerweise ist der, der klug und fleißig handelt, wohlhabender als der, der töricht und faul ist. Das sind die Prinzipien der Schrift. Nun ist Besitz möglich. Haben nicht Ananias und Sapphira und die Gläubigen in Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 4 alles verkauft und alles geteilt? Fast. Nein, nicht ganz. Denn selbst in Apostelgeschichte 4 bei Ananias und Sapphira, wir lesen die Texte gleich, nur schon mal vorweg, sagt Petrus zu Ananias und Sapphira, ihr hättet es nicht verkaufen müssen. Und selbst als ihr es verkauft habt, war das ganze Geld in eurem, unter eurem Verbleib und unter eurer Autorität. Das Problem bei Ananias und Sapphira war, dass sie Gott betrogen haben. Wir lesen gleich die Texte nochmal durch. Nun, Christus, er wurde arm für uns. Er kam auf diese Welt aus dem herrlichsten Palast des Universums, den Himmel, und er wurde arm. Nächste Predigt schauen wir uns das in 2. Korinther 8 an, als wichtiges Argument zu geben. Jesus, er macht deutlich, dass der Gläubige nicht selten aufgrund seiner Gerechtigkeit weniger haben wird. Aufgrund seiner Gerechtigkeit Armut leiden wird. Aufgrund seiner Gerechtigkeit die Beförderung nicht bekommt. In Lukas 6, Vers 20 tröstet Jesus daher die Gläubigen. Lukas 6, 20 hebt Jesus die Augen auf und spricht, glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen Lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Auch im Alten Testament waren nicht alle reich. Jesus tröstet die, die arm sind, und verheißt ihnen reichen Lohn im Himmel. Es heißt in Vers 24 weiter in Lukas 6, wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Es ist das, was wir im Buch Prediger gelernt haben. Reichtum halten wir mit offenen Händen, was Gott uns anvertraut. Und es kann sein, dass diese offenen Hände bedeuten, es wird uns weggenommen, einfach weil wir Christen sind. Und es kann sein, dass es gegeben wird, weil wir vom Überfluss geben. Das ist ein Aspekt, warum Gott Wohlstand schenkt. Die nächste Predigt handelt nur von 2. Korinther 8 und 9. Wir lesen hier mal Vers 13 und 14, was ich gerade schon bei den Zuschüssen zitiert habe. Die Korinther sollten geben, nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet. Nun, das haben wir alles in Lukas 16 in der letzten Predigt, vorletzten schon beleuchtet. Wir haben Wohlstand, damit wir es zur Ehre Gottes einsetzen, da wo wir Wohlstand haben. Die Zusammenfassung zur Frage, kennt die Bibel Besitz, findet sich in Sprüche 30, Verse 8 und 9. Sprüche 30, 8 und 9. Falschheit und Lügenwort entferne von mir, Armut und Reichtum gib mir nicht, nähre mich mit dem beschiedenen Brot, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr, dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle, und mich am Namen Gottes vergreife. Was ist die Lösung für die Anfechtung, aus Übersättigung Gott zu vergessen? Einfach loswerden, das Zeug. Einfach loswerden und dahin schicken, wo unser Herz sein soll, nämlich im Himmel. Da, wo wir unser Geld hinschicken, da wird unser Herz sein. Lukas 16 haben wir uns das angeschaut. Nun, welchen Lebensstil wählen wir nun, wenn wir von den Früchten der Arbeit sprechen und dem Genuss und dem Besitz? Das Neue Testament kennt reiche Gläubige und es kennt arme Gläubige. Keine der beiden Gruppen wurde weder von Jesus noch den Aposteln kritisiert. Reich zu sein ist nicht falsch und in Armut zu leben heißt nicht, dass Gott dich verworfen hätte oder nicht sehen würde. Der Lebensstil, den du wählst, ist eine Sache zwischen dir und dem Herrn. Die Zufriedenheit und die Genügsamkeit mit Genuss auszubalancieren in jeder Phase deines Lebens und dem Bewusstsein, es kann sich schnell ändern. Schnell ändern. Also, in unseren Verantwortungen haben wir 4 Verantwortungen durchgearbeitet. Die persönlichen Bedürfnisse, die familiären Verantwortungen, die Steuern an den Staat und den Genuss und die Genügsamkeit mit den Früchten unserer Arbeit. Alles andere ist in Paket Nummer 5 drin. Es ist ein großes Paket, was wir aber dann nächste Predigt beenden. Das 5. große Paket ist, dein Geld für alles geistlich Nützliche zu verwenden. Gastfreundschaft, Gemeinde, Dienst, Hilfe von Bedürftigen. Die Überschrift war zu lang, sie könnte länger werden. Diese Verantwortung haben wir auch. Gastfreundschaft sehen wir an so vielen Stellen in der Schrift und Gastfreundschaft kostet Geld. Jemanden zur Übernacht zu haben, brauchst du erstmal ein Bett. Dann musst du ihn noch füttern. Und dann zahlst du noch die Wasserrechnung, die höher ist. Das hört sich so negativ an. Nein, aber es kostet einfach Geld. Es ist ganz normal, dass wir für diese Elemente Mittel brauchen und wir sollen sie dafür verwenden. Vielleicht ist deine Wohnung sogar ein, 2 Zimmer größer, damit du Gastfreundschaft üben kannst. Das ist Gott wohlgefällig. Wir haben viele Beispiele von Gastfreundschaft. Nun, die Schrift, sie ist voll vom Dienst an Menschen. Jesus in Lukas 16 haben wir uns schon angeschaut, in der letzten Predigt. Petrus macht deutlich, hier in Apostelgeschichte 2, wir gucken uns jetzt Ananias und Sapphira gleich an, aber in Apostelgeschichte 2 lesen wir, dass die Gläubigen, Vers 44, beisammen waren und alle Dinge gemeinsam hatten. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. In dieser Situation in Apostelgeschichte 2 sehen wir eine besondere Situation, eine besondere Not. Und die Gläubigen reagieren mit Fürsorge zueinander. Das Gleiche in Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 4, 32. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und nicht einer sagte, dass etwas von seinem Güter sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Nun, diese Aussage kann zutreffen, ohne dass du gleich verkaufst, was du hast. Deine Herzenshaltung, dass das, was ich habe, unser ist, ist leicht zu beschreiben bei deinem Auto. Die Schlüssel kann jeder haben. Ist nicht so, dass mein Auto nur ich fahren kann. Nein, es ist okay. Es zu teilen. Das ist die Herzenshaltung, die hier deutlich wird. Wir sehen auch in der Apostelgeschichte, dass nicht alle ihre Häuser verkauften, weil sie trafen sich immer noch in Häusern und haben dort Gastfreundschaft erlebt als junge Gemeinde. Nun die Verse, die ich gerade schon angekündigt habe zu Ananias und Sapphira, dass ihr es im Text nochmal seht. Apostelgeschichte 5, Vers 4. Hättest du, Ananias, es nicht als dein Eigentum behalten können? Und als du es verkauft hattest, War es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du diese Tat in deinem Herzen beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Das Problem war nicht, oder die Aufforderung war nicht, alle verkaufen ihre Immobilien. Die Aufforderung war auch nicht, alle spenden den gesamten Erlös. Sondern die Schwierigkeit war, Ananias und Sapphira betrogen Gott. Kommen wir zu Paulus und dem Dienst an Menschen. Wir haben 1. Timotheus 6 schon verschiedene Verse gelesen im Laufe der Predigt. In 1. Timotheus 6, Vers 18 kommt dann Paulus dazu, dass er sagt, die Reichen, sie sollen genießen, da waren wir gerade in Vers 17, und nun in Vers 18, sie sollen Gutes tun und reich werden an guten Werken, freigebig sein. Wir sehen das Gleiche bei Johannes. Johannes, in 3. Johannes 5 bis 8, er schreibt dort von Gaius: Mein Lieber, du handelst treu in allem, was du an den Brüdern tust, auch an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohltun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, eine nette Umschreibung von einem Bündel Geld, wie es Gottes würdig ist. Gaius gibt diesem Missionar ein Bündel Geld, wie es Gottes würdig ist. Denn um seines Namens sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir, Gaius durch seine Spende, wird nun Mitarbeiter der Wahrheit. 3. Johannes. All das sind verschiedene Beispiele herausgegriffen im Neuen Testament, wie wir unser Geld nutzen für geistlich Nützliches, für Gastfreundschaft, für die Gemeinde, für den Dienst, für unseren Nächsten und für die Hilfe von Bedürftigen. Gott möchte, dass wir in all unserer Verwalterschaft auf die Ewigkeit fokussiert sind. Deine persönlichen Bedürfnisse mit dem Aspekt der Ewigkeit. Deine familiären und verwandtschaftlichen Bedürfnisse mit dem Aspekt der Ewigkeit. Deine Steuern zahlen in Dankbarkeit mit Aspekt der Ewigkeit, denn dein Ruf ist gut, wenn du Steuern zahlst. Kannst du Uli fragen. Die Ewigkeit auch beim Genuss und Genügsamkeit im Blick und die Ewigkeit in allem Dienen im Blick. Paulus sagt in 2. Korinther 5, 1, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Die größte Herausforderung in unserer Verwalterschaft sind neben der Faulheit Schulden. Ein kurzer Ausflug noch zu den Prinzipien der Schulden. Auch hier werden Fragen offen bleiben, aber ich möchte euch ein paar wenige Hinweise geben. Warum ist Schulden eine Herausforderung für Verwalterschaft? Weil Schulden, die du machst, das Kapital binden, was du eigentlich nutzen solltest für die anderen fünf Bereiche, die wir gerade aufgelistet haben. Das, wovor das Buch der Sprüche besonders warnt, ist, dass du Schulden nicht zurückzahlst. Sprüche 22, 7, der Reiche herrscht über die Armen und wer borgt, ist der Knecht des Gläubigers. Sei dir dessen bewusst. Wenn du borgst, wirst du Knecht des Gläubigers. Es ist schwer und es wird verurteilt, Schulden nicht zurückzuzahlen. Nun, häufig missbraucht wird Römer 13, 8, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Und man meint dann, Schulden dürfen wir gar nicht nehmen. Ich glaube nicht, dass das Paulus' Absicht gewesen ist. Aber es gibt Prinzipien und Fragen, die wir uns stellen sollten, bevor wir Schulden machen. Warum machen wir Schulden, muss die Frage heißen, und nicht, warum sollte ich keine Schulden machen? Ich muss mich fragen, warum mache ich diese Schulden? Und die großen Fragen, ich lese sie einfach mal ein paar vor, Die wichtigste von allen ist, entspricht das Geld, das ich zurückzahlen muss, dem Wert von dem, was ich erhalten habe? Ist der Wert von dem, was ich finanziere, echt? Ist er stabil? Das funktioniert bei einem Auto zum Beispiel fast nie. Denn es ist ab dem Tag, an dem du es anmeldest, eine große Summe weniger wert. Deshalb wollen Banken Eigenkapital sehen, weil der Wert gar nicht da ist. Ist der Wert echt und stabil? Frage dich, wenn für mich die Zeit kommt, meine Schulden zu begleichen, welche neuen Bedürfnisse werde ich dann haben, für die ich durch meine Schulden nicht aufkommen kann? Denk voraus. Manche Kredite laufen über viele Jahre und werden dann vielleicht sogar erst fällig. Welche neuen Bedürfnisse werde ich haben in den nächsten Jahren, die mich in Versuchung bringen werden, mich weiter zu verschulden? Frag dich, wenn ich nicht genug Geld habe, um das zu bezahlen, was ich gerne hätte, ist es dann Gottes Art und Weise, mir zu sagen, dass ich es nicht kaufen sollte? Oder ist es möglich, dass Gottes Wille für mich war, aber ich durch unweises Verhalten es unmöglich gemacht habe? Sagen wir aus, dass Gott uns versagt, uns zu versorgen. Ist das Schuldenmachen eine Art und Weise, wie ich mich davor drücken will, mich auf Gott zu verlassen? Ist das Schuldenmachen die Art und Weise, die Gott geschaffenen Wege des Erwerbs abzukürzen, nämlich arbeiten, planen und selbstdiszipliniert sparen und geduldig warten mit Investitionen? Erinnere dich an Jakobus 4, 14. Ihr wisst doch nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet. Bau nicht dein Leben so, dass sich nie was ändern würde. Schulden sind besonders gefährlich, wenn der Wiederverkaufswert geringer ist als das, worin du dich verschuldet hast. Oder wenn es dich in Versuchung bringt, gegen andere Überzeugungen zu handeln. All die 5 Prinzipien und Verantwortungsbereiche, die wir gerade gesehen haben, zu vernachlässigen. Wenn ein zweites Einkommen in der Familie auf einmal zwingend wird. Wenn du abhängig wirst. Oder wenn du in die Versuchung kommst, dem Ehre gebührt, keine Ehre mehr zu geben. Zum Beispiel deine Steuern. Und so weiter. Schulden müssen wir bedenken und weise handeln und uns prüfen, ob wirklich ein Gegenwert da ist. Nun, wir haben gesehen, dass wir für persönliche Bedürfnisse sorgen, für familiäre, die Steuern zahlen, uns freuen und genießen und geistlich Nützliches tun. Für all das zusammen gibt es einen allerletzten Satz. Es ist all das besser möglich, wenn du gelernt hast, zu sparen. Deine persönlichen Bedürfnisse sind nicht nur einmal im Monat. Deine familiären Bedürfnisse, die Steuern, bei den meisten jährlich. Und auch die Früchte deiner Arbeit, der Genuss ist nicht nur der Feierabend und das Wochenende, sondern vielleicht auch mal ein Jahresurlaub. Aber auch das trifft zu, auf geistlich Nützliches zu tun. Es kommen Gelegenheiten und ich muss gelernt haben, zu sparen. Die Sprüche sind voll davon. In Sprüche 21, 20 nur ein Vers. Ein wertvoller Schatz. Die Person hat also gespart. Und Öl ist in der Wohnung des Weisen. Aber ein törichter Mensch vergeudet es. Ja, Gott möchte, dass wir sparen können, sodass wir dann in Zeiten der Not auf all diese 5 Bereiche zurückkommen können. Und wenn du nicht sparen kannst, wenn du am Ende des Monats nicht sparen kannst, dann frage dich, ob du irgendeins der Prinzipien, die ich gerade angerissen habe, heute verletzt. Bist du fleißig? Setzt du all deine Gaben ein? Passt dein Job zu dem, was du wirklich kannst? Weil wenn du das machst, was du wirklich kannst, wirst du mehr Geld verdienen. Und das ist eine gute Sache. Bist du dabei, den Herrn mit deinen Erstlingen zu ehren? Ja, die Spende gehört dazu, auch wenn sie Teil der nächsten Predigt ist. Gehst du ehrlicher Arbeit nach, anständiger Arbeit und arbeitest Gutes? Und lebst du in Genügsamkeit? Und wenn all das zutrifft und du kannst nicht sparen, dann spare wenig. Und gib, aber gib so, wie du gedeihen hast. All das schauen wir uns in der nächsten Predigt an. Nun, wir haben viele Themen angerissen. Und liebe Männer, ihr seid eingeladen, am Dienstagabend zu kommen. Und wir werden weiter vertiefen, was an Fragen offen geblieben ist. Ihr dürft für die Vorbereitung zur nächsten Predigt in 5 Wochen gerne 2. Korinther 8 und 9 schon mal studieren und die Prinzipien der Freigebigkeit dort herausarbeiten. Und in all dem erinnern wir uns, dass unser ganzes Leben unter dem Herrn steht. Und so bitte ich euch zum Abschluss zuzuhören, was Paulus in Kolosser 1, 9 schreibt. Warum leben wir, wie wir leben? In seinem Gebet für die Kolosser schreibt Paulus: Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Das brauchen wir auch in der Verwalterschaft. Erkenntnis von Gottes Willen. Vers 10, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Diese Kraft, dieses Ausharren, diese Langmut, sie kommt aus Schwierigkeiten. Sonst brauchst du kein Ausharren, wenn du keine Schwierigkeiten hast. Und nun der Schlüssel in Vers 12. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Diese Dankbarkeit für Gottes Wirken in unserem Leben durchdrängt all unser Denken für jeden Bereich der Verantwortung, den wir uns heute durchgearbeitet haben. Dankbarkeit muss die Überschrift von jedem deiner Budgets sein, von jedem deinem Nachdenken, von all deinem Planen und Handeln. Und ja, planen ist gut, wie wir in Lukas 16 gesehen haben, und auch das dürft ihr tun. Planen in Bezug auf Finanzen. In der letzten Predigt haben wir von der Freistellung der geistlichen Arbeiter gehört. Und deshalb habt ihr im Wochenblatt diesen orangenen Zettel bekommen. Dieser orangene Zettel, der kann jetzt 5 Wochen lang irgendwo liegen bei euch und euch erinnern, dass ihr nachdenkt, dass ihr plant, dass ihr überlegt. Es soll nicht schnell geschehen, dass ihr dankbar seid. Und dieses Glaubensversprechen dürft ihr, wann immer ihr mögt, dann zurückgeben, sodass auch wir gut planen können als Gemeinde und Haushalter von dem, was der Herr uns durch eure Gaben anvertraut. Also im Moment eine Erinnerung. Ihr dürft gerne auf die Predigt zur Freigebigkeit noch warten, müsst es nicht. Auch mit diesem kleinen Zettelchen. Lasst uns zum Abschluss beten. Ihr dürft aufstehen dazu. Himmlischer Vater, wir wollen uns einmal mehr in Erinnerung rufen, dass dir alles gehört. Und es ist eine so wichtige und erfreuliche Erinnerung, ob wir viel haben oder wenig haben. Ob du uns viel anvertraut hast oder wenig anvertraut hast. Herr, wenn wir wenig haben, wissen wir, du kannst und wirst versorgen. Wenn wir viel haben, wissen wir, du möchtest uns gebrauchen, um deinen Plan und deine Ziele auf dieser Welt voranzutreiben. Wir danken dir für die Gelegenheiten, die du uns gibst, diese Verantwortung und Verwalterschaft auszuüben und beten, dass wir treu sind und ein gutes Zeugnis haben in dieser Welt im Umgang unserer Mittel und Finanzen und auch im Erwerb und in der Arbeit, die wir wählen. Mögest du segnen und uns die Genügsamkeit und den Genuss schenken, weil wir dich lieben. Amen.